wir wollen da keinen Schmuh mit, so wie wir professionell mit Masterdaten umgehen und wir damals ja auch nicht irgendwie das auf irgendwelchen Sharing-Plattformen unsere Masterdaten hinterlegt haben, wenn es um Release von einer neuen Schallplatte ging oder einer neuen Produktion. Geht man halt dort genauso sorgsam mit den Daten um. Und alle die, die das nicht tun, da muss ich sagen, überlegt euch mal lieber, was da auf euch zukommen kann. Je größer eigentlich das Unternehmen, desto besser ist die Absprache.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Vor etwas über einem Jahr haben wir mit Marco Manzo über die Stimmsynthetisierung von Studio Funk gesprochen. Heute freue ich mich sehr, dass der Mitbegründer und Geschäftsführer des Hamburger Tonstudios German Wahnsinn, Eduardo Garcia, unser Gast ist. Das Studio wird regelmäßig für Musik- und Hörbuchproduktionen ausgezeichnet und sie haben auch ihren eigenen Stimmsynthetisierungsalgorithmus entwickelt und darüber werden wir heute miteinander ein bisschen sprechen. Hallo Edo, schön, dass du da bist.
Hallöchen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir steigen direkt ein. Synthetische Stimmen, erzähl doch mal. Also, wir sind ja jetzt, wie gesagt, ein Jahr später etwa und ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Was hat sich denn seit einem Jahr da getan? Wie geht ihr mit der Thematik aktuell um?
Ich weiß jetzt ja nicht, was der liebe Marco euch vor einem Jahr alles so gesagt hat, aber da er auch sehr bewandert ist in der Materie, würde ich mal sagen, also aus eigener Erfahrung von vor einem Jahr, es hat sich sehr viel getan, es hat sich aber auch irgendwie nicht so viel getan, also es ist genau so dazwischen. Viele Leute haben viele Dinge ausprobiert, aber um jetzt mal so ein bisschen zu differenzieren zwischen Technik und Users, irgendwie was wir eigentlich so nutzen und was ist so das Alltägliche, muss man auch sagen, es hat sich in dem Sinne beruhigt, dass unsere KundInnen nicht jeden Tag anrufen und sagen, hey, lass mal was mit KI machen. Das ist sehr angenehm, weil es hat sich doch sehr, sehr normalisiert, unser Alltag hinsichtlich der klassischen Tonstudioproduktion. Also Sprachaufnahmen, wir machen hier. Wir begrüßen SprecherInnen jeden Tag. Wir haben Hörspiele hier laufen, Voice-Overs, all sowas. Und was den ganzen KI-Gedöns angeht, ist es so, dass wir uns immer weiter spezialisiert haben. Also das, was so allgemein für alle Menschen irgendwie im Hinterkopf ist, ach, wir können auch mal eben eine schnelle KI-Stimme nehmen und daraus mal eben irgendwas machen, hat sich im professionellen Bereich meiner Ansicht nach nur so mittelfristig durchgesetzt. Für uns ist es eigentlich so, dass wir also vielleicht in der Anwendung dort, wo SprecherInnen vielleicht auch selten oder wenig zu tun haben, so bei Casefilme für Einreichung, für Awardfilme etc. Da hat sich so ein bisschen so der Einfachheit halber durchgesetzt, dass man tatsächlich so KI-Stimmen nutzt. Aber auch da sehen wir zum Beispiel, das ist das Feedback der JurorInnen der Awards. Man freut sich auch, wenn man wieder eine echte Stimme hört. Da ist auch ein bisschen die Sättigung erreicht. Ja, und was unsere Spezialisierung angeht, ist es so, dass wir mittlerweile eigentlich auch davon ausgehen, dass wir, wir arbeiten an den Modellen natürlich, die Modelle werden immer besser, genauer und wir spezialisieren uns hinsichtlich der Aufnahmemöglichkeiten, also oder der Aufnahmequalität, die Daten, die wir haben, die müssen halt so gut als möglich sein, das heißt für uns kommen eigentlich gar keine Daten in Frage, die irgendwo herkommen, sondern die Dinge, die wir eigentlich nur einzig und allein hier aufnehmen. Und natürlich immer so konform, dass jeder davon Bescheid weiß, was wir da tun. Also auch die SprecherInnen.
Das heißt, ihr füttert nicht alles ein, was ihr bei euch aufnehmt.
Das ging ja so ein bisschen rum, aber es ist irgendwie noch nie so gewesen. Und war zum Teil auch sehr enttäuschend von wirklich SprecherInnen, die man seit Jahrzehnten kennt, dass die tatsächlich annahmen, dass wir sowas tun. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, und da kann ich auch ganz ehrlich sprechen, ich glaube, wir haben bislang in fertiger Perfektion eine Handvoll SprecherInnen digitalisiert, synthetisiert, wie auch immer man das nennt, um tatsächlich viel zu forschen und viel zu lernen. Also es geht ja eher darum, dass wir sind ja sehr speziell unterwegs, also im Bereich der Markenstimmen und deswegen für alles andere nutzen wir keine KI-Stimme. Also das ist deswegen, wir sind wirklich nur auf absolute Perfektion aus, wo es um Sprache geht, für unsere Kunden wie wir das am besten einsetzen können für die jeweiligen Touchpoints und so weiter und so fort.
Das heißt, bei euch geht es eher darum, eine einzelne Stimme synthetisch anbieten zu können, wenn das in einem Projekt irgendwie notwendig ist, und nicht darum, generell einfach irgendwelche synthetischen Stimmen zu kreieren, die man sich dann mit einem Klick irgendwie...
Absolut, genau. Also wir haben davon ja auch nichts. Also zum einen ist für uns die rechtliche Lage immer das Wichtigste, und da wir ja auch für so den einen oder anderen Konzern arbeiten, würden wir einen Teufel tun, das einfach so zu nutzen. Also die Verträge, die ich unterschreiben muss, sind so, so komplex und erfordert einer ständigen Prüfung unserer Anwälte, sodass wir sehr, sehr vorsichtig damit umgehen und eigentlich wirklich alles ins kleinste Detail mit der Sprecherin, mit dem Sprecher besprochen haben. Das ganze Prozedere ist irgendwie, wir sprechen Stunden fürs Vertrauen mit der Künstlerin und dem Künstler. Und wenn dann wirklich für alle klar ist, um was es eigentlich geht, und auch mit einer expliziten Nutzung nur für die, jenes und Folgendes. Aber es ist halt niemals so, wir haben hier eine Stimme und die nutzen wir halt irgendwie nur so, weil wir Spaß. Ich würde mal sagen, vielleicht die einzige Ausnahme ist irgendwie vielleicht so interne kleine Scherze. Aber das sind dann unsere Stimme, die benutzt werden. Bring mal Kippen mit oder irgendwie sowas.
Genau. Aber ich hätte gerade schon mal ein bisschen gemutmaßt. Du hast dich verraten, als du im Zusammenhang mit KI Gedöns gesagt hast, als wir zum ersten Mal jetzt drüber sprachen und das da aus deinem Mund kam. Lässt das so ein bisschen rausgucken, dass das für dich eher ein notwendiges Übel ist? Oder ist es schon auch so, dass dein Produzentenherz sagt, das macht doch Spaß, da kann man rumexperimentieren, da kommt so ein bisschen dieses Technikverliebte vielleicht auch durch?
Das hat ganz viele Aspekte. Also ne, wir sind ja auch so ein bisschen gestempelt mit Innovation und Techies, also von unserer Seite auch vielleicht zu anderen Tonstudios, herkömmlichen Tonstudios. Wir haben uns da ja auch weiterentwickelt in den letzten Jahren hin zu einer Audioagentur, die viele Konzerne und Firmen berät hinsichtlich modernster Innovationstechnologien. Mhm. Dementsprechend gehört das natürlich dazu. Und das ist so ganz, also ne? Das despektierliche Gedöns bezieht sich in erster Linie auf eben das genau das, dass jeder meint, es könnte man mal eben so benutzen. Ah. So, und das ist natürlich das, was auch so ein bisschen stresst und nervt. Genauso wie Leute, das ist ein bisschen so Schnäppchenjäger-Style, ne? Da rufen Leute an, so, ey, können wir das nicht mehr eben schnell mit KI machen, bla bla bla. Und das war eine Zeit lang sehr erschöpfend, weil wirklich jeder hier anrief, weil natürlich auch dadurch, weil wir ja relativ offensiv ja auch mit dem Thema umgegangen sind in den Medien und in Pressenachrichten veröffentlicht haben, indem es nur eigentlich darum ging, klar zu machen, hey Leute, wir müssen sprechen, wir müssen uns darüber Gedanken machen und wir haben da schon relativ viel Erfahrung. Lass doch mal den Diskurs eröffnen. Kam halt irgendwie, wurde halt so ein bisschen falsch interpretiert. Ist ja auch egal, aber letztlich war es so, dass für uns es wichtig war, das halt ernst zu nehmen. So, was ist möglich? Was können wir damit tun? Hier arbeiten mittlerweile sehr viele Menschen, die nicht klassisch Toningenieure sind. Wir haben hier Developer, die täglich sich mit Innovationstechnologien auseinandersetzen. Dazu gehört künstliche Intelligenz, dazu gehört das Research, also die Forschung der verschiedenen Möglichkeiten, auch gegenüber unseren Kunden, die uns die Aufträge geben, zu sagen, hey, haltet uns auf dem Laufenden, was möglich ist und was nötig ist. Und so ist das hier ein Dauerthema. Und deswegen ist es für uns total interessant. Also jedes Mal, wenn wieder eine neue Technologie um die Ecke kommt, denken wir so, wow, das ist schon krass, was hier alles geht. Das ist schon das begeisterte Element. Auch was ganz klassisch gesehen aus der Tonstudio-Produktionstechnik, ne, by the way. Ne, ja. Ich meine, wir kennen alle noch Cher von vor 20 Jahren mit Autotune und allem Tüdelüt. Da ging das Ganze ja los. Und das ist für uns nichts anderes als eine neue Technologie, mit der wir Produktionsprozesse beschleunigen. Genauso wie wir uns jetzt hier über Videotelefonie unterhalten.
Jeder hat einen Koffer zugeschickt bekommen,
so sieht's mal
mit
aus.
Dem er sich verbinden kann.
Und ich habe eine riesige Satellitenschüssel auf dem Kopf. Nee.
Und, ja gut, dass du deine Developer hast, sonst wäre das überhaupt nicht möglich
so
gewesen.
Genau. Und die Telekom hat ein 10 Meter Durchschnitt dickes Kabel angeliefert. Nein, aber eben genau so, dass wir natürlich offen sind für sämtliche Technologien und wir arbeiten täglich damit, ob das jetzt Schnitttechnologien sind. Wir müssen Prozesse beschleunigen. die Anforderung, schneller zu produzieren, günstiger zu produzieren, sich natürlich dann auch auf unsere Produktionsprozesse auswirken. Und dann ist es natürlich auch so, dass eben für ganz gewisse Momente wir mit Sprache arbeiten und dann unsere explizit geprüften Stimmen benutzen, wie gesagt, in Absprache mit allen Beteiligten, die dafür zuständig sind.
Dann kommen wir doch mal zu der Aussage, können wir das nicht mal eben ganz schnell, ganz günstig, ganz großartig mit KI machen?
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Ja, erklär uns doch kurz, wie es bei euch abläuft. Ihr habt doch einen eigenen Algorithmus und nicht ein öffentlich verfügbares Tool.
Genau. Also wir haben uns von vornherein dazu entschlossen, nichts mit den herkömmlichen Tools zu machen, da wir eigentlich auf rechtlicher Ebene das nicht, also ich glaube bislang immer noch nicht, für 100% gesichert ansehen können.
Was genau haltet ihr für nicht gesichert?
Die Nutzung der synthetischen oder der dort hinterlegten Sprachen, Stimmen und was damit passiert. Da würde ich mich, wir können ja letztlich uns auch nur informieren bei unseren Anwälten und die sagen, hahaha, hast du mal bei Terms and Conditions unter Paragraph 397 gesehen, dass das hier nochmal exkludiert wird. Dementsprechend ist es für uns, auch selbst wenn es denn vielleicht okay wäre, keine Ahnung, heißt es aber für uns, wir entziehen uns im Ganzen, weil ich möchte nachher nicht eine Schadensersatzklage von irgendeinem bekommen, irgendeiner beteiligten Person, für die wir arbeiten, sondern wir wollen ganz, ganz safe sein. Das geht ja auch schon los irgendwie, dass wir im Bereich des Urheberrechts europaweit natürlich ein allgemeingültiges haben, aber dann ist es auch wieder, soweit meine rechtliche Expertise, dann doch ganz leicht verschieden in den jeweiligen Ländern. Und auch da muss man darauf achten. Und deswegen sind wir da sehr vorsichtig und haben von vornherein gesagt, wir arbeiten mit den großen Plattformen nicht. Wir wissen, was die können. Wir vergleichen uns. Wir sind der Meinung, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht sogar etwas besser sind, weil wir
Made
natürlich,
in Germany.
Vorsprung durch Technik, ne? Anderer Slogan. Weil wir uns spezialisiert haben auf gewisse Anwendungen und diese Plattformen eher diesen generalisierten Fall bevorzugen, weil sie natürlich auch dementsprechend ganz anders agieren und Millionen gefundet sind. Und da geht es eigentlich um Kommunikation auf ganz, ganz großer Ebene. Für uns ist es so, dass wir und da sind wir wieder in unserer kleinen Recording-Welt, Sprachregie etc., wie wichtig es für uns ist, jede kleinste Silbe angemessen zu betonen, vor allen Dingen in der Werbung. Das ist halt wichtig. Im Hörbuchbereich hatte ich auch alle großen Hörbuchverlage hier, die mich damals sofort irgendwie besucht haben und gesagt haben, hey, können wir nicht jetzt irgendwie dies und jenes? Auch da haben wir gesagt, nein, wir produzieren so nicht. Und wir machen unsere eigenen Hörbücher, deswegen haben wir einen eigenen Hörbuchverlag, in dem wir sehr auf Qualität achten. Und deswegen ist uns da das Siegel wichtiger als der Cent billiger für irgendeine Produktion.
Wieso sagen andere Studios, das ist überhaupt kein Problem? Wir können das hier mit einem Tool machen. Es ist super günstig, es ist total schnell, es ist easy und wir merken überhaupt keinen Unterschied.
Tja.
Sag uns doch mal, was da die Wahrheit ist.
Ich würde allen nur raten, sich angemessen zu informieren. Und ich meine, hätte ich auch nie gedacht, dass wir dann irgendwie so schnell irgendwie zum Marktführer werden, weil alle anderen verklagt werden von großen Unternehmen und dann nicht mehr existieren. Nein, Scherz, irgendwie. Also
noch ist es nicht so weit.
Genau. Es wird sich auch regulieren. Also, ne, das ist ja auch alles irgendwie so, ne, das dauert ja alles sehr. Und EU AI Act und so weiter und so fort. Irgendwie wird ja auch immer weiter spezifiziert, gerade auch wieder. Und da muss man halt immer sehr wachsam sein. Ich kann für die anderen nicht sprechen. Ich finde es grob fahrlässig, vor allen Dingen. Also nicht, wenn ich das für mich selbst mache, aber wenn ich im Auftrag für einen Kunden, eine Kundin arbeite und das garantieren muss, dann bin ich da eher, auch wenn ich das nie gelernt habe, aber eher der vorsichtige Kaufmann, der davon ausgeht, dass das alles seine Ordnung haben muss und ich mir hier eher mein Unternehmen schützen muss, als irgendwie durchdrehe und irgendwas mache.
Und ich würde auch hinzufügen, klar, ich verstehe, du bist auch deinen KundInnen natürlich verpflichtet, aber auch eben denjenigen, die ihre Daten dafür geben. Da würde ich auch sagen, dass man
absolut
da viel Verantwortung übernimmt. Ne?
Und, voll. Ich möchte, also ne, ich meine, deswegen legen wir da so unfassbar viel Wert drauf. Ne? Also ich, ne, das sind hier Stundengespräche, das sind sehr intensive Gespräche mit den jeweiligen SprecherInnen, in denen wir versuchen, alles zu klären. Und wir haben halt nicht nur so einen Dreizeiler, sondern das sind irgendwie achtseitige Verträge, glaube ich, meines Wissens, die wirklich auf jede mögliche Situation eingehen, wo wir ganz klar jeden Satz durchgehen und sagen, guck mal, das bedeutet dies und jenes und nimm das bitte mit und informier dich bei einem anderen Anwalt oder Anwältin. Wir wollen da keinen Schmuh mit. Das ist einfach für uns ein ganz normaler Lauf der Dinge, so wie wir professionell mit Masterdaten umgehen und wir damals ja auch nicht irgendwie das auf irgendwelchen Sharing-Plattformen unsere Masterdaten hinterlegt haben, wenn es um Release von einer neuen Schallplatte ging oder einer neuen Produktion. Geht man halt dort genauso sorgsam mit den Daten um. Und alle die das nicht tun, da muss ich sagen, überlegt euch mal lieber, was da auf euch zukommen kann. Das ist nicht so einfach. Man ist da doch sehr man ist angreifbar. So. Und wenn jemand Böses möchte, dann muss man halt sehr gut geschützt sein. Auf der anderen Seite, für alle SprecherInnen kann ich nur sagen, wenn ihr meint, dass man die Stimme irgendwo hinterlegt und andere damit arbeiten und das verkaufen, dann mag das eine Praxis sein, die funktioniert. Aber ich würde es nicht machen.
Hat das für dich irgendeine Auswirkung, wenn du erfährst, oder wenn für euch als Studio hat das eine Auswirkung, wenn ihr erfahrt, dass eine Stimme im Grunde frei verfügbar ist und jedem Produkt zugeordnet werden könnte, weil sie eben keine Restriktionen zulässt und sich synthetisch anbietet?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, da sind wir so in unserer kleinen Welt. Wir sind ja auch kein Synchronstudio, deswegen, ne, wir haben nie was mit dem großen Big Business da draußen mit Stimmen zu tun. Wir sind sehr selektiv auf Stimmen unterwegs. Dennoch haben wir, ich würde sagen, pro Tag mindestens 5 bis 10 SprecherInnen-Bewerbungen. Wir versuchen das alles aufzufangen in wochenlanger, monatelanger Nacharbeit und trotzdem noch jemandem, also den BewerberInnen zu antworten und zu sagen, hey, ist angekommen, aber ne, wir hängen da ein bisschen hinterher. Für uns ist nur allein wichtig die Qualität, wie können wir die Stimmen unseren KundInnen anbieten und was für eine Variabilität wir haben. Aber wie gesagt, das, was andere Studios machen, interessiert uns auch nicht. Also tatsächlich so gar nicht. Und dementsprechend ist es, und auch wenn KundInnen anrufen und sagen, hey, aber die können das und das, ja, schön, viel Spaß damit.
Ja, gehen wir ihnen, ne?
Ja, genau. Also auch das, auch die Preispolitik und sowas, ne? Also by the way, ne? Also das ist uns auch vollkommen egal, weil wir kalkulieren das durch und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es einfach keinen Sinn macht, wenn man, es macht, wenn dann eh nur für ganz, ganz große Player im Markt Sinn, die wirklich hohen Aufwand an Schaltungen haben, mit Stimmen, mit KI-Stimmen zu arbeiten. So singuläre Geschichten von irgendwie, ich mache mal einen Werbespot, können wir da mal eben eine KI-Stimme machen? What? Nee.
Macht keinen Sinn.
Nee, null.
Die Anfahrtskosten sind zu hoch.
So.
Aber da kommen wir doch jetzt genau zu Mediamarkt Saturn. Mhm. Das ist doch der Case, von dem du vermutlich auch gesprochen hast, als du meintest, okay, wie viele Stimmen sind gerade im Umlauf oder im Einsatz? Mhm. Eine. Mhm. Reden wir davon, dass diese Brand jetzt eben eine KI-Voice hat?
Die stückweise, schrittweise ausgeliefert wird. Das war ja auch in den Medien, hatten wir es ja auch kommuniziert. Und in dem Sinne kann ich soweit sagen, dass wir, wir haben sehr, sehr aufwendig diese Stimme produziert. Wir haben sie verglichen in Marktforschung und sie hat gut abgeschnitten. Für uns war aber dort das Wesentliche eigentlich gar nicht die Nummer mit, hey, lass mal billig so, sondern für uns ging es darum, eine Mitarbeiter-Activation zu machen, in der wir mit dem Kunden zusammen wirklich so viele MitarbeiterInnen wie möglich irgendwie europaweit beteiligen lassen an der Idee. Und jeder konnte sich da frei entscheiden. Und in dem Sinne haben wir ein ganz tolles Projekt, das hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit den jeweiligen Ländern zusammenzuarbeiten, mit den verschiedenen Studios. Das war einfach eine schöne Kooperation, in der wir jetzt was gestemmt haben. Also auch diese ganze Research-Arbeit, aus so vielen Stimmen dann eine Stimme zu basteln, mit der man dann anfängt, auch wiederum die Sprachen darzustellen, was auch nicht so einfach ist. Also wir haben da unfassbar viel gelernt.
Aber was hören wir jetzt für eine Stimme, wenn wir in ganz Europa quasi die Werbeblöcke anhören? Das ist eine aus mehreren zusammengemorfte oder wie würdest du das beschreiben?
Genau. Genau, es ist also haben sich sehr viele Menschen beteiligt und aus verschiedensten Ländern und wir haben dann eine Stimme modelliert aus diesen ganzen Stimmen.
Das ist abgefahren. Weil das wäre ja unsere Frage, wenn du jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, erstmal nur mit MitarbeiterInnen arbeitest, sind das ja keine, die gelernt haben, die Stimme zu führen. Jetzt gerade nicht für Werbespots, wo du sagst, das muss so pointiert sein. Da musste dann noch die Expertise von Profis rein oder wie würdest du diesen, ja, diesen Ablauf irgendwie erklären?
Genau, also was wir dann getan haben, ist letztlich dann nochmal zu, also ne, es ist ein durchgehender Prozess der Forschung, so dass wir tatsächlich dann angefangen haben, in gewissen Tonalitäten zu arbeiten. Was total interessant ist, ist ja auch dann nochmal, was wir, sag ich mal, vom sprachlichen Charakter haben wollten. Wir haben ganz interessant, weil es ja auch nochmal wirklich mit dem Couleur der verschiedenen Länder wirklich auch anders klingt. Eine KI-Stimme auf Spanisch klingt anders auf Ungarisch, auf Türkisch und so weiter. Man hat da sehr viel mit Sprachlehrforschung zu tun. Das ist total abgefahren. Und es fließt im Grunde genommen ganz vieles zusammen. Also die professionellen SprecherInnen, die wir dazu aufgenommen haben, für gewisse Ansätze, aber eben nicht exklusiv nur eine Stimme, sondern die Line-Stimme, nennen wir sie mal, die Mitarbeiterstimme, da waren ja auch sehr, sehr gute Stimmen dabei. Bringen einen Teil dazu bei, tragen einen Teil dazu bei, die Profistimme einen anderen Teil, wo es vielleicht um gewisse Nuancen ging. Also es ist ein großer Mischmasch. Es ist jetzt nicht dieses explizite, nur mit der einen Stimme geht's und nur mit der anderen Stimme geht's, sondern es ist einfach diese Gesamtheit, die wir gesehen haben, die sich über den Prozess, der ja auch jetzt schon ein bisschen dauert, entwickelt hat. Und wir sind eben, wie gesagt, jetzt so weit, dass wir sagen können, okay, wir sind im Deutschen fein, dass wir, weil es geht ja auch nochmal auch so ganz speziell, also ne, diese ganzen speziellen Ausdrücke, die bei dem speziellen Kunden jetzt wichtig sind, ist schon total abgefahren. Also da haben wir auch sehr viel gelernt. Ich wusste nicht, dass es in Österreich Colgate heißt und hier heißt es Colgate.
Ach so.
Da geht's schon los. So, jetzt stelle man sich mal vor, das Ganze multiplizieren wir jetzt auf viele andere Länder, muss man halt sehr viel Expertise aus den Ländern bekommen. Wiederum auch, ne, das ist auch nochmal ein Nebeneffekt, wir haben es mit sehr vielen ÜbersetzerInnen, Regie-Menschen zu tun, die uns natürlich auch, oder da lernen wir ja viel, weil wir sind jetzt kein multinationales Unternehmen, was jetzt in jedem Land noch eine Vertretung hat, aber wir haben natürlich unsere Partnerstudios. Und da ist auch eine ganz tolle Zusammenarbeit bei entstanden, eben, dass man eben auf dieses Know-how angewiesen ist, dann zu sagen, wie empfindet man eigentlich eine Werbestimme, hier in diesem Falle, und wie muss die klingen? Und für uns klingt das dann vielleicht in einigen Sprachen wirklich strange. Im Spanischen ist es zum Beispiel so, dass ich da natürlich das beurteilen kann, aber nichtsdestotrotz mischen sich dann doch auf einmal irgendwelche südamerikanischen Akzente hinein, was dann wieder für den spanischen Markt ein bisschen schwierig ist. Oder Katalan oder und so weiter. Genauso wie im Flämischen und im Niederländischen und so geht das. Also das ist schon ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Aber wie gesagt, es ist die Mischung macht es. Und das war halt auch das, mit dem wir an die SprecherInnen gegangen sind, ganz offen gesagt haben, pass auf, wir brauchen dich, wir wissen noch nicht für was, aber wir müssen mal was ausprobieren. So, bist du dabei? Und dann hat man sich vereinbart zu Konditionen und dann sind wir hier. Und das ist dann auch noch mal, vielleicht nochmal, um das zu schildern, wir sitzen dann hier für so eine Stimme. Ich würde mal sagen, wir nehmen da 4, 5, 6 Tage auf. Das ist für beide Seiten sehr viel Arbeit, so konzentriert, ihr seid SprecherInnen, ihr wisst, was es bedeutet. Ne? Für mich ist das Hochleistungssport, so ein Hörbuch aufzunehmen oder so lange vor dem Mikrofon zu stehen mit dieser Spannung, das ist echte Arbeit. Auf der anderen Seite auch bei uns natürlich, weil die müssen dann in kleinste Teile geschnitten werden. Das muss alles gelernt werden. Dann muss es wieder Feintunings gemacht werden und immer wieder und immer wieder. Und da verbringen wir Wochen, Monate. Was dann auch wieder den Rückschluss eben gibt, dass wir eben wirklich exakt uns entscheiden, wenn wir diesen Weg gehen, weil es so unfassbar viel Arbeit für uns bedeutet. Und das lohnt sich halt auch nur, wenn wir ein klares Ziel vor Augen haben und einen ganz konkreten Fall. Alles andere macht für uns definitiv keinen Sinn.
Würdest du sagen, ihr habt zu irgendeinem Zeitpunkt so ein Break-Even mal erreicht, wo es günstiger gewesen wäre, mit realen Stimmen das Ganze auf herkömmliche Art und Weise zu produzieren? Oder ist man jetzt in so einem Workflow dann doch zumindest in so einem langfristig angelegten Projekt so, dass man sagt, nee, passt schon, der Anfangsinvest ist unheimlich hoch, aber dafür ist es nachher nur noch, der Kunde gibt irgendwas in ein System und da kommt ein Werbespot raus.
Nee, also ich würde sagen, Break-Even far away und Break-Even auch für den Kunden far away. Das ist, weil wir es hier mit einem sehr, sehr mutigen Kunden haben, der innovationsgetrieben ist und Bock
der leistet sich
hat.
Das eher.
Der leistet sich das und der hat auch richtig Bock daraus, noch mehr zu machen und dazu forschen, was ist möglich. Und das hat man halt nicht mal ebenso. Da haben wir sehr viel Glück mit diesem Kunden, dass wir so weit gehen können und dass das angenommen wird und dass man gemeinsam immer wieder versucht, das zu optimieren. Aber was da ein Rattenschwanz hinter ist, ist einfach unfassbar viel Arbeit. Und deswegen ist es eben für uns, ja, also ich, klassische Anfrage kann ich, also so, ne, wenn ich das von meinen Kollegen aus der Dispo höre, wir haben da irgendwie 3 Spots, können wir das mal eben KI-mäßig machen, ist Schluss, danke, tschüss. Wir fangen an, in irgendeiner Form zu rechnen oder anzubieten, wenn wir wirklich von einem ernsthaften Volumen ausgehen, wo es sich dann auch, und das darf man ja nie außer Acht lassen, weil wir ja sozusagen die Vertreter auch der SprecherInnen sind, die wir dann hier anbieten, und kalkulieren, dass man wirklich in gemeinsamer Absprache dann ausrechnet und sagt, okay, macht das für dich Sinn, für so und so viel Geld das zu machen? Normalerweise hättest du das bekommen. Es könnte sein, dass du vielleicht, weil der Kunde noch ein Jahr länger dann mit dir weiterarbeiten möchte, explizit mit deiner KI-Stimme, dann im Endeffekt besser bei rauskommst. Also es müssen halt Vor- und Nachteile ständig abgewogen werden. Und es ist eben nicht dieses eine Ding, hey, komm, lass mal eben schnell machen. So, das ist
also, ich meine, das war ja letztendlich bei großen Kampagnen auch noch nie anders. Ich meine, auch eine große Kampagne ist nicht so, also in der Liste steht 600 Euro, ich soll jetzt 1000 Spots machen, machen wir mal 1000. Ist klar, also eine große Abnahme ist schon immer eine Kalkulationssache gewesen. Ne?
Ja, toll, dass du es auch sagst, weil es ist, entschuldige, dass ich da unterbreche, aber es ist genau das Ding. Also wir sind eigentlich im Bereich der Markenstimme exakt bei dem, ne? Also ich meine, wir alle, und diese Fälle sind ja one of a thousand irgendwie, ne? Also das ist so, wann sucht mal ein großes Unternehmen die Markenstimme, bei der sie dann irgendwie 3, 4, 5 Jahre bleibt? Ja. Und dann würde ich sagen, würdest du 99% der SprecherInnen in Deutschland, wenn du mit dem Angebot um die Ecke kommst und sagst, ich habe hier einen kleinen Beutel voller Geld, wie wär's denn, wenn du deine Stimme dafür hergibst, dann ist es sowohl in echt gesprochen als auch KI jedes Mal eine Riesenüberraschung, sagen wir es mal so. Und das ist, wie gesagt, das passiert selten, dass eben so eine Stimme platziert wird.
Ich wollte nochmal auf dieses Mediamarkt-Projekt gehen, einfach nur, weil mich das interessiert. Du hast jetzt erzählt, wie aufwendig das ist, wie kostenintensiv das ist. Aus der Erzählung klingt das für mich so ein bisschen wie, dass da eigentlich eher das Konzept im Vordergrund stand, als zu sagen, ich möchte eine richtig geile Kampagne machen. Vielleicht missinterpretiere ich das auch. Mhm. Aber ich würde immer sagen, es geht ja eigentlich darum, dass eine Kampagne Sinn ergibt, wenn sie Kundinnen ans Produkt kriegt. Ne? Also wenn Mediamarkt mehr Umsatz macht, dann haben sie was gut gemacht mit der Kampagne. Und ich habe den Eindruck, dass bei diesem Projekt das erstmal so ignoriert wurde. Ist das korrekt oder verstehe ich das falsch?
Ja, so halb irgendwie. Also das Ding ist, dass Es geht dort ja eher um einen ganz generalisierten Ansatz des Audio-Brandings. Und dazu gehört halt eigentlich alles. Also wir haben die Musik gemacht, wir haben einen Song gemacht, daraus wurde das Soundlogo generiert, wir haben die Geräusche aus dem Song generiert. Also diese ganze auditive Markenwelt wurde designt. Wir haben dieses Tool erfunden, entwickelt, was in der Lage ist, sämtliche Assets sozusagen zu vertonen, mit allen Möglichkeiten. Es wird stetig weiterentwickelt. Und ein Teil ist dann halt auch die Stimme, die natürlich für die Marke steht. Und das war der oberste Ansatz. Ich meine, wir haben ja ganz viele Touchpoints auf der Marke. Das ist ja nun jetzt nicht nur die eine kleine Werbekampagne oder so, sondern es geht ja darum, wirklich vom Shop,
Vor Ort.
vor Ort, genau, in der App, in sämtlichen anderen Medien zu kommunizieren, interne Erklärfilme, Tutorials, all das gehört ja dazu. Das heißt, es ist ein sehr, sehr übergeordneter Ansatz gewesen.
Deutsche Bahn, die hat vor 10 Jahren, glaube ich, schon digitalisiert und rollt das jetzt langsam aus, dass an sämtlichen Bahnhöfen eben ein Kollege mit der KI-Stimme doch recht zuverlässig die Bahnhöfe und Haltestellen und Wartemeldungen gut ausspricht.
Ja, jetzt wo du es auch sagst, ich meine Deutsche Bahn, es ist ja aber auch nur auf einem ganz spezifischen Medium.
Stimmt, die haben sich nur für die Gleisansagen.
Genau, im ICE habe ich sie noch nicht gehört. So,
Naja.
ne? Also das ist, und in der Werbung auch noch nicht.
Ja,
Deswegen, ne? Also das
stimmt.
sind ganz, und deswegen, ne? Man muss sich einfach vorstellen, und da muss man vielleicht auch den Horizont so, ne? erweitern, wenn du dir vorstellst, wie solche großen Unternehmen ne? überall zu kommunizieren haben
Ja.
und wofür die Stimme dann letztlich benutzt wird oder vielleicht auch nicht benutzt wird.
Aber damit sind wir ja durch das Projekt auch eigentlich schon einem Thema, was ich auch sehr interessant und wichtig finde, weil ich glaube, da immer noch so ganz viel, ja, sagen wir manchmal, Nebel herrscht. Du hast darüber gesprochen, dass ihr die SprecherInnen für ihr Trainingsmaterial vergütet habt. Und also mein Eindruck ist, dass viele Leute sich noch nicht so richtig vorstellen, was bedeutet das eigentlich mit dem Training? Mir kommt es manchmal vor, als wenn Menschen denken, ah ja, okay, also die haben mit Anna trainiert, das heißt, es gibt eine Anna-Schublade im System und dann gibt es noch eine Sebastian-Schublade im System und es gibt eine Eduardo-Schublade. Und wenn dann was generiert wird, dann nehmen die aus allen Schubladen was raus und das ist auch alles markiert und am Ende kommt da raus, oh, Eduardo hat das S gegeben und der Sebastian hat das L gegeben und Anna hat die Vokale gemacht. Und das ist ja nicht so. Wir stellen uns das immer noch vor wie früher, als Stimmen in viele kleine hörbare Stücke geschnitten wurden. Aber diese Technologie funktioniert ja auf einem ganz anderen Level. Also ich glaube, das kann man so ein bisschen wie Brotscheibe und Atom vergleichen. Kannst du uns da ein bisschen Erklärung geben, wie das eigentlich vonstatten geht?
Tatsächlich würde ich da eher auf unsere KollegInnen verweisen.
Die sind ja jetzt
Dazu,
nicht da.
die sind nicht da, genau. Da passieren so Dinge. Die kann ich jetzt nicht genau erklären. Also da bin ich technisch
Die
nicht
können sogar
gut.
die Techies mittlerweile, glaube ich, nicht mehr erklären,
Nee,
weil
glaube
es
ich
ist
auch
eine
nicht.
Blackbox,
Es
ne?
ist eine Blackbox und es ist halt eben so. Und deswegen, also gut, dass du es auch sagst, die Blackbox, guter Hinweis.
Ja.
Es kommen halt auch einfach mal ganz absurde Dinge dabei raus.
Ah,
Dementsprechend ist auch der Aspekt, und ich glaube, so arbeiten viele KollegInnen von uns im Tonstudio-Gewerbe, dass sie sich 5 bis 10 verschiedene Sätze eben für kurze Sätze ausspielen lassen und dann schneiden sie doch noch händisch sehr genau die ganze Sache dazu. Das ist jetzt alles, wir reden hier immer noch von TTS und so weiter, ne? Also alles, was eben ein klassisches Voice-to-Voice ist, ist eben anders. Da habe ich ein
Ja.
Sprachmuster und dann habe ich mein Triggersignal und Sebastian und Anna sprechen beide so wie Eduardo oder andersrum. Ne? Und das ist das, was wir auch zum Beispiel ja doch hin und wieder mal in Absprache natürlich mit allen Beteiligten, wenn es wirklich nicht anders geht, kann ich auch ganz offen reden, haben wir schon vor 2,5 Jahren bei Tintenherz 4 im Hörbuch angewandt. Und und Sprecher war nicht verfügbar, das Skript wurde geändert, in letzter Sekunde Veröffentlichung, was machen wir jetzt? So, und dann haben wir die paar Sätze, haben wir dann gesprochen. So, und das dann da reingeschnipselt. Um die Stimmfarbe dann drüber gesetzt. So, weil wir natürlich dann sehr viele Stunden Lernmaterial hatten und es dort eben eingesetzt haben. Was total spannend war, dass es geht. Und ich erinnere mich immer noch an die Reaktion von Rainer Strecker, der zuständige Sprecher. Naja, sowas wie du Sack.
Ja,
weil. aber wow. Also so. Nee, ich habe mir genau die Dinge vorgestellt und vorgespielt und es war erschreckend gut.
Er gibt ja seine Stimme in fremde Hände, also für alle, die das technisch nochmal nachvollziehen wollen. Text-to-Speech, da fällt wirklich vorne ein Text in die Maschine und hinten kommt gesprochene Sprache raus. Was wir jetzt gerade erwähnt haben, Speech-to-Speech ist ja so, dass ich, wenn ich meine Stimme als Modell dir zur Verfügung stellen würde, dir quasi überlasse, das nachzuahmen, wie ich das sprechen würde. Und weil das ja so ein wichtiger Teil ist, diese Stimmführung, muss ich sagen, ist das schon auch, sag ich mal, ohne Absprache nicht gewollt. So kann man es vielleicht formulieren. Ne?
Ja, absolut, klar. Also ich meine, das ist ja, ne, deswegen habe ich ja vorher gefragt und gesagt, hey, ist es okay, wir haben keine andere Option. Und das haben wir auch also intern auch für Agenturen und so, also wo wir den sehr bekannten Agenturchef geklont haben, weil die MitarbeiterInnen sich einen Spaß machen wollten, haben wir das auch schon vor ein paar Jahren gemacht. So. Noch sehr, sehr aufwendig. Heutzutage geht sowas eben viel schneller. Und das ist eben dieses Verständnis, was oft nicht durchsickert, auch auf jeder Seite, ist, dafür reicht es wirklich, dass man ein kurzes Sprachsample hat. Und da ist man relativ schnell dabei. Das kann man ja auch online, also auf tausenden von Plattformen, mal eben erledigen. Aber wie gesagt, wenn es um größere, langfristige Sachen geht, dann ist das eben nicht der Fall. Und trotz alledem, ne, Vorsicht, genauso wie du sagst, Sebastian, man kann heutzutage sehr leicht reinfallen auf eine Stimme, die eben gar nicht die Stimme ist, die Person, die der Stimme zuzuordnen ist. Also das ist, finde ich, oder lässt uns vielleicht zum weiteren Punkt kommen, und da sind wir sehr für, dass es hoffentlich bald irgendwelche rechtlichen, klareren Formen gibt, in denen wir uns bewegen. Ich glaube, das würde alle ein bisschen entspannen und würde alle beruhigen, wenn wir alle wüssten, okay, das ist der Rahmen, in dem wir hier uns miteinander auseinandersetzen, und das dürfen wir und das dürfen wir nicht, weil das liegt ja nicht, das ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen dieses im Hinterkopf, was machen die Menschen da, also die Angst, die dahinter ist, vollkommen berechtigt natürlich, weil es den ganzen Berufsstand betrifft, aber auch unseren Berufsstand, das darf man ja auch nicht vergessen, und dementsprechend einfach zu sagen, okay, das ist unser Rahmen, in dem bewegen wir uns und lass uns in dem coolen Rahmen weiterarbeiten und nicht einfach komplette Anarchie stattfinden lassen.
Ich glaube, das große Problem, und da haben wir ja auch schon vorher mal drüber gesprochen, ist, dass wenn so viel Nachrichten auf uns zu fallen, die das alles glorifizieren, die keinen Kontext bieten, die Technologie eigentlich nicht erklären, sondern eben nur vermenschlichen und verübermenschlichen im Grunde, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, irgendwann zu wissen, wem man vertrauen kann. Denn es gibt ja durchaus Auftraggebende und Studios, mit denen wir früher ganz wunderbar gearbeitet haben, im Vertrauen, wo du auf einmal erfährst, die haben halt ein Layout mit meiner Stimme gemacht.
Also, ja, das ist uncool.
So. Einfach uncool. Das ist total uncool.
Ja, total.
Genau. Und leider, was ich auch hören muss, ist, wieso, 11 Labs ist doch kein Problem. Du benutzt doch auch Office. Mhm. Und ich denke so, Leute, sorry, nicht eure Baustelle.
Mhm. Total.
Ich darf das in meinem Privatleben alles falsch machen. Mhm. Darf ich alles selber, wenn ich das wollte, falsch machen? Aber wir sind hier in einem professionellen Bereich und auch noch in einem, der halt meine Persönlichkeit abdeckt. Also das ist ja gerade bei uns so ein ganz, ganz breiter Rahmen.
Absolut, aber auch, ja, absolut, du hast vollkommen recht. Also wenn ich da noch hinzufügen darf, ist im Grunde genommen, ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen, wie man wie man eben, was hattest du ja vorhin schon gefragt, einfach sagen kann, ich mache das jetzt mal, ich nutze das jetzt einfach, weil haha, wie lustig. Nicht umsonst ist es so, ich glaube, mit allen großen Konzernen, mit denen wir auch aus der Tonträgerindustrie zu tun haben, dürfen die Mitarbeiter sehr limitiert KI einsetzen. Warum? Mhm. Wieso? Weshalb? Weil wir eine gewisse rechtliche Lage haben. Mhm. Und diese Unternehmen müssen da sehr, sehr stark drauf achten. Und wir achten da auch sehr, sehr stark drauf, wie dann, weiß ich nicht, Tonstudio lieber blub irgendwie auf die Idee kommt, das dann trotzdem mal eben zu machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Das ist der Druck, glaube ich, der da existiert. Ich muss irgendwie mithalten, sonst bin ich ganz raus. Ne, das ist auch die Angst, glaube ich, bei ganz vielen Kolleginnen.
Absolut.
Und gleiches gilt auch für die SprecherInnen, die dann sagen, ich muss irgendwie mithalten, wenn ich jetzt Nein sage, dann streichen die mich aus ihrer Liste und das war's.
Wenn du zum Beispiel Kundinnen hast, die irgendeine Markenstimme haben etc. oder Markenstimmen gerade casten wollten, wenn dann rauskommt, dass eine Sprecherin, ein Sprecher ihre Stimme hat auf so einer öffentlichen Plattform synthetisieren lassen, sind die raus für das Casting oder kommen die noch in Frage?
Den Fall hatten wir noch nicht, ich muss jetzt mal kurz überlegen.
Stimmt, aber weil man muss ja die Fallhöhe dazu sagen, die könnten dann auch in einem schlecht gemachten, seltsamen Werbespot auf ganz anderen Seiten auftauchen.
Mit der Stimme, absolut. Ne? Also, ja, klar. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn jetzt ganz spontan würde ich sagen, wir müssten uns absichern und müssten mit dieser Stimme sprechen und sagen, das ist, also welche Exklusivität hast du da übergeben auf der öffentlichen Plattform? Klär das bitte, weil ansonsten, oder lösch es bitte, weil sonst können wir dich nicht weiter vermakeln und verkaufen.
Ja.
Weil wir eben den Auftrag haben, unser Kunden, Kundinnen, die wollen es exklusiv, wenn es um Markenstimmen geht und eben nicht irgendwie x-beliebig, dass du dann 10 Stimmen gleichzeitig im Spot hast, im Werbeblock hast.
Ich persönlich betrachte das halt als sehr kurzsichtig.
Absolut.
Weil ich glaube auch wirklich nicht, dass du Einnahmen, die du über professionelle Jobs normalerweise generierst, in irgendeiner Weise durch eine Plattform, eine öffentliche Plattform aufholen kannst, wo du dich hast synthetisieren lassen auf einem mittelmäßigen Level. Und du spielst letztendlich mit der Zukunft in deinem Job. Ich glaube, dann geht es mehr um die Frage, will ich das hier noch richtig lange machen? Und nachhaltig machen? Oder will ich jetzt irgendwie noch ein Jahr 50 Cent pro Minute verdienen und dann halt was anderes machen?
Hey, passives Einkommen, Jo.
Das ist richtig, das ist genau der Punkt. Das passive Einkommen, ich habe es vergessen.
Also ich meine, das ist ja, ich denke auch, das ist kurzsichtig, also für alle Beteiligten. Aber ich kenne mich weder aus, was da verdient wird, wenn da die Stimme hinterlegt ist und Kunden darauf zugreifen und sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie 20 Spots davon gemacht. Lohnt sich, wie gesagt, ich würde immer wieder sagen, es lohnt sich, wenn der Aufwand halt groß ist. So, dann denke ich mal, ne, dann ist es, wenn du dann irgendwie tausende von Assets irgendwie jedes Jahr raushaust oder deine klassischen, also bei großen, ich meine, es gibt nicht so viele Firmen, man kann das eigentlich auch sich selbst denken, mit welche Firmen wie kommunizieren und mit welchen Plattformen sie kommunizieren, aufgrund des Aufwands, so, wie viel Radio ist geschaltet, wie viel Media ist da im Gange. Aber
das ist bei der KI wie bei Spotify, am Schluss verdient wieder nur Ed Sheeran. So.
Die drei Großen. Weiß, keine Ahnung, ja. Also es kann sein, dass es Modelle gibt, die für alle cool sind. Aber ich würde jetzt irgendwie, also es ist natürlich so auf der anderen Seite, es gibt so unfassbar viele Stimmen und natürlich werden wir auch überschwemmt von tausenden Stimmen aus anderen Ländern, die dann aber trotzdem Deutsch sprechen können und so weiter. Ne, also da passiert natürlich unfassbar viel, das ist natürlich, das wird immer weitergehen, das wird immer besser werden und da muss man sich nichts vormachen. Das ist, ne, und ich kann mir vorstellen, ohne auch dort genaue Hintergründe zu wissen, aber das hatte ich schon vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal prognostiziert, dass man im Synchronbereich sicherlich dann irgendwann nur noch irgendwie ein oder zwei SprecherInnen im Studio sitzen und dann mit den Stimmen aller anderen sprechen, weil die zwei SprecherInnen können schauspielern und spielen dann alle anderen im Film. Auch da ist, glaube ich, entscheiden die großen ProduzentInnen über die Zukunft der Synchronbranche. Ist natürlich auch wieder, ne, also auf beiden Seiten zu sehen, wenn man sich dann mal eine deutsche Synchronfassung anguckt, die irgendwie mit weiß nicht, 1,25 Euro Budget irgendwie erstellt wurde, das mag man auch nicht hören. Und irgendwelchen Stimmen, die einfach fürchterlich klingen, dann wünscht man sich fast irgendwie eine gute KI-Stimme mit guten Schauspielern.
Ja, schlecht können wir auch ganz alleine natürlich.
Ja, genau, ne, so. Das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, man freut sich natürlich auch da, dass das Ganze irgendwie gut ist und in einer guten Qualität ist und der Aufwand betrieben wird und und.
Aber jetzt hast du quasi für diesen dir ja nicht direkt zuzuordnenden Markt diese Prognose gestellt. Mich würde noch viel mehr interessieren, wie ist denn dein nach dem Hype-Szenario für die Werbung? Weil das ist ja eigentlich das, wo du schon gesagt hast, es beruhigt sich so ein bisschen zumindest. Ne?
Es beruhigt sich komplett. Also ich kann es ja immer nur noch wiederholen. Also wir haben in Einzelfällen bislang das eingesetzt. Und wir produzieren hier relativ viel und sind ja auch nicht so ganz klein. Mhm. Und wir haben trotzdem täglich sehr viele SprecherInnen hier. Mhm. Und eigentlich hat sich für uns nichts verändert.
Obwohl also, du dem Synchronmarkt andersrum quasi diese Entwicklung zuschreibst.
Weil wir hier auch mit einem sehr spezialisierten, also wir sind ja nicht in der Massenproduktion. Okay. Ne? Und der Synchronmarkt ist wirklich, ne, der ist getaktet auf die Sekunde genau. Ja. Alle Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, die müssen ganz schön viele Meter machen, um irgendwie am Ende des Tages noch einen Mindestlohn zu bekommen. Wir sind in der glücklichen Lage, eben noch nie darauf angewiesen zu sein, gewesen zu sein. Dementsprechend haben wir hier, also gerade vor einer Stunde noch in diesem Raum, mit Kunde in der Regie und zugeschaltet. Und es wird jede Silbe für einen Werbespot
super
gesprochen. Also so wie vor einigen Jahrzehnten, als ich anfing, in der Branche zu arbeiten, hat sich dort eigentlich nichts verändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eher die Geschwindigkeit von anderen Technologien, dass alle zugeschaltet sind und keiner mehr im Studio ist, also von den Kunden, Kundinnen, aber nicht von, SprecherInnen sind auch da, ne? Also auch das, nur mal, um da kurz nochmal, Covid-Zeiten nach Covid, Studios, die, oder nee, SprecherInnen, die ihr eigenes Studio aufgebaut haben, weil es nicht anders ging und so weiter. Mhm. Alles super, sofern das eine gute Qualität hatte. Diese Geschwindigkeit hat zugenommen. Trotzdem hat man sich geeinigt und hat gesagt, hey, ich möchte trotzdem natürlich über ein Studio geschaltet werden. Mhm. Also auch die Angst der Studios damals zu sagen, hey, oh Gott, jetzt rechnen die Sprecher alle einzeln mit den Kunden direkt ab und so. Welcher Kunde hat denn Quatsch. Bock? Direkt mit, ne? Also muss man sich ja auch mal...
Welcher Sprecher hat wirklich Bock?
Ja, so.
Mal genau. Version 1 mit dem Ende von Version 6, kannst du mir das noch zusammenfassen und noch sprechen? Genau. Oh Gott, Horror.
Genau, und die Abrechnung. Und kalkulier mir nochmal irgendwie ganz Europa, aber nimm bitte Liechtenstein raus. Ja. Was verändert
aber
sich da?
Aber ich kann 100 Euro mehr verdienen, vergiss das nicht.
Ja, ja, genau, wow. Genau, also da muss man irgendwie auf seine Professionalität pochen und sagen, das wird schon so. Und da sind wir eigentlich relativ cool geblieben die ganze Zeit und sehen da deswegen nochmal, Sebastian, auf deine Frage zu antworten. Also für uns hat sich da nicht viel getan. So, also für uns ist eigentlich stark. Die Prognose ist, das geht hier alles so weiter. In gewissen Prozessen werden wir mit KI arbeiten. Und wie gesagt, hatte ich vorhin ganz eingangs erzählt, in so Case-Film-Geschichten vielleicht, wo man schnell mal eine Stimme braucht, wo schnell was lizenziert werden muss, weil man eigentlich nur kommunizieren möchte.
Verstehe.
Und natürlich den wunderbaren Effekt, der natürlich für alles toll ist, ist alles, was mit Sehbehinderung zu tun hat. Also ne, alle Menschen, die dann auf einmal wieder einen guten Ton hören oder einen besseren Ton haben als das, was es vorher gab. Das finde ich eine der größten Vorteile eigentlich bei diesem ganzen Prozess. Das wird seinen Anteil haben, alles.
Das klingt für mich alles nach sehr viel Selbstbewusstsein gegenüber dem eigenen Können und Schaffen. Und meine Erfahrung ist, dass das auch im Sprechbereich, also unter den Sprechenden, der Weg ist nach vorne. Hast du den Eindruck, dass es ist ja kein Streik, weil wir ja einfach nicht zu einer Gewerkschaft gehören, aber diese Sperrung der Profis im Sprechbereich, dass die einen Einfluss auf diese Entwicklung hat?
Ich würde sagen, das macht es schwerer, aber es verhindert es nicht. Und ich, wenn ich mir was wünschen dürfte, und wir hatten schon Auseinandersetzungen mit bekannten Stimmen, die nicht mit mir reden wollten, nur weil sie gehört haben, dass wir irgendwas machen. Das finde ich dann auch ein bisschen blöd, weil dann man kann sich doch wenigstens mal unterhalten. Aber ich würde eigentlich jedem empfehlen, dem nicht abgeneigt zu sein, also sich zu informieren, was möglich ist, was ist nicht möglich. Natürlich mit vertrauensvollen PartnerInnen zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, hier ermögliche ich mir eine weitere Option in meinem professionellen Dasein, weil das wird einfach, glaube ich, zum normalen Ding dazugehören, zum Portfolio. Hey, ich komme ins Studio und außerdem, by the way, ich habe hier auch noch meine Top-Stimme, irgendwie die virtuell oder synthetisch euch weiterhelfen kann. Ich glaube, das ist so die gute, gesunde Mischung. Der Protest hilft natürlich, dass alle Menschen sich damit auseinandersetzen, aber der kommt, glaube ich, von allen Seiten und auf allen Branchen und auf allen Ebenen. Und wie gesagt, ich kann nur appellieren, dass wir möglichst schnell bessere rechtliche Regelungen, zumindest europaweit, bekommen, dass wir hier in unserem kleinen Bereich sauber produzieren können. Weil letztlich wollen wir ja nur gut arbeiten, so, und nichts anderes. Und jeder soll irgendwie sein Geld für sein oder angemessen bezahlt werden für seinen Job. Aber ich würde sagen, Diskussion, offener Diskurs ist gut. Das, was so ein bisschen passiert ist von allen Seiten, auf allen Ebenen, jeder hat da mal irgendwie, glaube ich, daneben gegriffen und irgendwie generell mit brennenden Fackeln durch die Straßen ziehen, hat noch nie geholfen.
Aber auch nicht einfach alles akzeptieren, was einem vorgesetzt wird. Absolut. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Da haben wir, glaube ich, im Synchron tatsächlich noch eine größere Bedrohung als in eurem Bereich. Ich meine, wir haben als Werbeproduktion immer sehr, sehr klare Parameter verhandelt miteinander. Mhm. Im Synchron ist das ein bisschen anders. Da sind ja immer große Rechteabtretungen zu unterschreiben. Und da ist auch einfach natürlich David gegen Goliath.
Absolut, Szenario, das checke ich auch ganz ehrlich nicht. Also da muss ich auch sagen, dass da muss doch mal irgendwie vom Gesetzgeber oder von irgendjemandem irgendwas kommen. Also ich kenne ja nur die Storys ich weiß nicht genau, was da ist. Aber für alles wollen wir eine Absicherung oder brauchen wir auch eine Absicherung. Und ich möchte ja auch trotzdem meinen Kühlschrank wieder zurückgeben können, wenn der nicht funktioniert und ihn gerade gekauft habe. Und so will ich auch nicht einfach eine Leistung hergeben für... Also ich bin für eine Sache, gebe ich die Leistung her, aber für die andere nicht. Wenn ich mir das jetzt auf die Musik projiziere, wir arbeiten ja viel im Musikbereich auch und ich habe hier StudiomusikerInnen, die für ein Projekt einspielen und Schlagzeug spielen oder was auch immer, dann geben die ja auch nur explizit ihre Leistung für diese eine Musik her und werden dann über die GVL noch weiter vergütet, wenn es gesendet wird. Und ich finde, also dieses Ökosystem, das muss halt intakt bleiben. So. Und das kann nicht sein, dass man in so eine Blackbox einfach rein spricht und sagt, hier, go ahead, mach, was du willst. Ich weiß nicht, also ich verstehe das gar nicht, dass da.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn es ja so ist, wie du auch erklärt hast, dass Trainingsdaten, also auf hohe Qualität, enorm wichtig ist für die Weiterentwicklung dieser Modelle.
Total.
Wieso sollte das nicht vergütet sein? Natürlich braucht es dafür eine Lizenz. Das ist eine Nutzung.
Absolut. Also weil du gerade die großen Unternehmen, also mit den großen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, das sind also sehr, sehr, sehr große Unternehmen, die weltweit agieren. Ich habe unfassbar, also die sind sehr, sehr, sehr daran interessiert, dass wirklich jede kleinste Kleinigkeit abgesprochen ist. Und die ist schriftlich festgelegt. Und da arbeiten wir auf einem super professionellen Level. Das ist genauso, wie das klar ist, wenn wir Compliance-Regeln unterschreiben, dass wir hier, weiß ich nicht, keine Minderheiten diskriminieren und so weiter und so fort, ist es genau dasselbe. Ne? Also da gibt es kein Wenn und Aber. Und dieser Prozess ist oft länger als der eigentliche Aufnahmeprozess.
Da könnte man doch vielleicht KI einsetzen.
Ja, gute Idee. Naja, ja. Genau, aber ja, das ist, also wie gesagt, da muss ich wirklich sagen, das ist ein, je größer eigentlich das Unternehmen, desto besser ist die Absprache.
Das ist auch meine Erfahrung im Werbebereich. Also es wundert mich tatsächlich auch, warum im Games- und Synchronbereich da eben nicht so viel Details verhandelt werden und mehr All-In ist eigentlich.
So, also, genau. All-In kann ja sein, wenn es dann irgendwie...
Ja, für beide Seiten zufriedenstellende
Lösung. Absolut, ja. Das muss es halt sein. Aber es kann halt, wie gesagt, keine Blackbox sein, wo du sagst, hey, hier, mach mal, was ihr wollt damit.
Ja, wer weiß, was in einem Jahr passiert und wen wir in einem Jahr zu der Technologie befragen werden. Es war auf jeden Fall super interessant, ein Update zur Technologie zu machen, mit einem anderen Studio. Vielen Dank, Edu, für deine Zeit. Wir haben wieder sehr, sehr viel gelernt und ja, bis ganz bald.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Bis dann.
Grüße nach Hamburg.
Ja, tschö.
Beim nächsten Mal sprechen wir mal darüber, wie wir über KI sprechen. Und ist das überhaupt KI? Und sollten wir nicht eigentlich was anderes sagen? Und was sind eigentlich die Worte, die wir dafür benutzen? Und warum benutzen wir sie überhaupt? Das nächstes Mal mit Luca Neuperti.
Der findet bestimmt jede Menge richtige und coole Worte dafür, denn er macht ja auch bei Science Slams mit. Und er sagt selber, er hat letztes Jahr erfolgreich die deutsche Meisterschaft verloren. Müssen wir ihn zu befragen. Bis dahin, wir hören uns.